Inforadio Podcast.
Tja, wer wird's nun? Armin Laschet oder Markus Söder? Die Kanzlerkandidatenfrage in der Union zieht sich und das macht sie nicht einfacher, zumal im Moment keiner so richtig weiß, wie sie sich denn lösen soll. Einer muss nachgeben, es fühlt sich so ein bisschen nach High Noon an, nur weiß keiner, wann genau die beiden Kontrahenten sich auf dieser sandigen Hauptstraße in der Mitte des Dorfes treffen sozusagen. Armin Laschet und Markus Söder wollen sich ja einigen, nur wann, weiß man eben nicht. Heinrich Oberreuther ist Politikwissenschaftler und CSU-Kenner, selbst auch Parteimitglied und er ist bei mir am Telefon. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Frau Naht.
Sie haben schon gesagt, Sie rechnen Markus Söder die größeren Chancen aus. Warum?
Ja, also eigentlich habe ich eher die Meinung vertreten, dass im Endeffekt die CDU ihre Größe in die Waagschale wirft und ihren Vorsitzenden nominiert. Aber ich würde Markus Söder die größeren Chancen zuweisen, das Amt zu führen, weil er in gerade Krisensituationen jemand ist, der zupackender zu leisten und zu führen in der Lage ist.
Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, glauben Sie, dass es dann doch eher Armin Laschet wird?
Ja, wissen Sie, Sie haben ja das gerade mit High Noon so schön formuliert. Und im Augenblick hat man fast den Eindruck, als ob die Demoskopie den Revolver von Markus Söder laden würde. Denn das, was gestern Forsa publiziert hat über das Image, das Herr Laschet hat, und die Zustimmung, was heute im ARD Deutschland-Trend zum Ausdruck gekommen ist, das heißt im Klartext, dass die Unterstützung für Söder und damit die Wahrscheinlichkeit, dass die Union in der Lage bleiben könnte, das Kanzleramt weiterzuführen, dass das sich eher auf Markus Söder zubewegt. Und demgegenüber kann man natürlich das bekannte Argument in die Waagschale werfen. Wir aber sind die Größeren, wir sind die Schwereren. Das wäre die CDU. Da könnte man auf der anderen Seite wieder dagegen argumentieren. Die CDU wäre aber in den letzten Jahrzehnten niemals regierungsfähig gewesen, ohne die exorbitant guten bayerischen Wahlergebnisse. Also es ist eine ganz verzwickte Situation und ich glaube nicht, dass es im Endeffekt nur auf die beiden ankommt, sondern es werden sich wahrscheinlich ja auch noch Führungskräfte in die Diskussion einmischen, wenn auch nicht öffentlich, sondern hinter verschlossenen Türen.
Vor allem gibt es auch noch ein weiteres Argument der Laschet-Befürworter, auch Ruprecht Polenz, den hatten wir heute Morgen hier bei uns im Interview, sagt das, die Umfragen seien eben geprägt von der Corona-Politik im Moment und bei der Kanzlerfrage würde es dann aber um viel mehr gehen, nämlich um eine ganze Legislatur, die dann hoffentlich nicht mehr so von Corona bestimmt wird.
Das ist ein gutes Argument. Auf der anderen Seite stehen dem Argument natürlich auch die Werte entgegen, die Forsa in Nordrhein-Westfalen zutage gefördert hat, wo ja nun die heimischen Gefilde von Laschet sind und wo er eigentlich ja also fast zur Profillosigkeit neigt, wenn ich die Daten ernst nehme. Aber richtig ist, Markus Söder hatte im Unglück das Glück, Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz zu sein. Und ein Jahr lang immer neben Angela Merkel aufzutreten, ihre Linie auch konsequent durchzuhalten. Und das hat sein Image gestärkt über das hinaus, was man in Bayern sowieso von ihm kennt. Aber die bundespolitische Rolle ist ihm durchs Unglück zugewachsen, das ist eindeutig. Während natürlich Laschet durch die Tatsache, dass er ja 8/10 der Republik mit der Parteistruktur der CDU beherrscht, in der Tat also diesbezüglich grundsätzlich einen Vorsprung hat.
Die große Frage bleibt ja aber fernab der Chancen, ob die beiden sich nun einigen werden. Rechnen Sie denn damit, dass einer von beiden zurückzieht?
Also sie müssen sich einigen und die Frage, ich habe es angedeutet, ist ja nur, ob es auf sie alleine ankommt oder ob nicht irgendwelche Granden und Größen der beiden Parteien, speziell der CDU, CSU rechne ich weniger damit, weil die Partei von Markus Söder eindeutig beherrscht wird. Ich schließe auch nicht aus, dass Angela Merkel mal mit den beiden in den Beichtstuhl geht, ohne dass die Öffentlichkeit irgendwas davon erfahren darf.
Naja, sie hat ja gesagt, sie will sich raushalten, ne?
Ja, ja, natürlich. Ich sage ja, in den Beichtstuhl gehen, ohne dass die Öffentlichkeit was davon erfahren darf. Es ändern sich Krisensituationen, ja. Und wenn der Notstand ausbricht, dann muss man halt auch seine Verhaltensweisen irgendwann mal ändern. Angela wird sicher nicht in der Öffentlichkeit sagen, ich bin für den oder für jenen, aber sie wird vielleicht beiden sagen, also jetzt nehmt die Sache mal ernst und geht durch die Ziellinie.
Notstand, sagen Sie, ist das ein Notstand für die Union?
Das ist eine riesengroße Herausforderung, mit der man routinemäßiger umgehen müsste. Ich meine, die Situation hineinzuschlittern in eine Periode von ein paar Monaten, wo man sich dieser Frage nicht stellt. Natürlich provoziert durch, ja, wie soll ich mal sagen, die Führungskrise der Union, der CDU, die ausgedrückt oder in Gang gekommen ist, durch die Trennung von Kanzleramt und Parteivorsitz, der ja, diese Trennung hat ja schon Annegret Kramp-Karrenbauer zerschlissen, und dann die Periode ein halbes, dreiviertel Jahr lang einen Vorsitzenden zu wählen und dann ausgerechnet im Januar des Bundestagswahlkampfs erst diesen Vorsitzenden zu installieren und dann in einem Dreivierteljahr diese Führungsfragen klären zu müssen. Also insofern würde ich sagen, nachdem Angela Merkel diese Krise mit heraufbeschworen hat, wäre sie vielleicht auch in gewisser Weise in der Pflicht, an ihrer Überwindung Anteil zu nehmen, wenn auch im Beichtstuhl, um es nochmal zu sagen. Aber ich denke, am nächsten Dienstag, wenn die Fraktion zusammentritt, muss die Sache geklärt sein, oder die Fraktion macht es wie ehedem bei Franz Josef Strauß. Sie stimmt ab, wer es werden soll, und über die Fraktion wird sich keiner mehr hinwegsetzen können.
Inforadio Podcast.